Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Claudia Dippel. Du bist hier bei dem Podcast zum Thema Selfcare. Und die ersten vier Folgen sind zum Thema Hormone. Das ist ein ganz spannendes System und dazu habe ich den Michael Greif eingeladen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch schon sehr auf unsere Gespräche. Wir haben vier Stück davon zum Thema Hormone, vor allem auch Hormone im Alltag, weil das ein sehr spannendes Thema ist. Ich selber habe den Michael Greif kennengelernt vor über 10 Jahren, auch Fortbildung zum Thema Hormone. Und ich fand es total spannend. Das war mein drittes Seminar zum Thema Hormone. Und das war das, wo ich mich wirklich zu Hause gefühlt habe. Hier ging es um Stressbalance, es ging um Feintuning. Es ist ein sehr feines System, was wir euch näher bringen möchten. Und jetzt kommt ein kleiner rechtlicher Hinweis. Das soll keine Anregung zur Eigenbehandlung sein. Es ist auch kein Ersatz für den Besuch beim Arzt oder der Ärztin oder beim Therapeuten oder der Therapeutin. Ja, und jetzt freue ich mich einfach, wenn wir gleich starten. Aber vorab darf der Michael gerne sich auch noch ein bisschen vorstellen.
Also vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Greif. Ich bin Apotheker. Ich leite die Marktapotheke Greif. Und wir beschäftigen uns schon ja eigentlich von Anfang an sehr intensiv mit Naturheilkunde und so etwas seit... ja, gut 10 Jahren mit dem Thema Hormone ist viel intensiver und aber wir sind allgemein naturheilkundlich ganz breit aufgestellt und vom Bachblüten über Aromatherapie, Pflanzenheilkunde ist alles dabei.
Dann gehen wir jetzt über zur ersten Frage. Und die erste Frage ist, was ist eigentlich genau das Hormonsystem? Die meisten kennen ja noch die Sexualhormone, aber das Hormonsystem ist ja viel, viel mehr.
Ja, das Hormonsystem ist unglaublich komplex und Hormone haben auch keine einheitliche Struktur. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Stoffe im Körper, die als Hormone wirken. Also beispielsweise das Vitamin D, das eben schon verstoffwechselt ist, sage ich jetzt mal ganz allgemein, und im Körper zur Wirkung gebracht wird. Auch das wirkt als Hormon sozusagen. Das Pepsin für den Magen, das Insulin für die Blutzuckerregulation, die Schilddrüsenhormone kennt jeder und natürlich auch die Geschlechtshormone. Und alles hat eine unterschiedliche Struktur, ist aus unterschiedlichen Bausteinen aufgebaut. Die Geschlechtshormone beispielsweise aus dem Cholesterin, die Schilddrüsenhormone wie viele andere aus einer Aminosäure und auch die ganzen Neurotransmitter, auch die sind aus Aminosäuren hergestellt. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Wirkstoffklassen, die alles im Körper steuern. Also von... ich habe schon gesagt, das Pepsin für den Magen, sie steuern unsere Verdauung, sie steuern das Herz, die Schilddrüse steuert mit unseren Stoffwechsel, unseren Blutdruck und ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und die Reproduktion natürlich, hier den ganzen Zyklus der Frau und so weiter.
Also eigentlich kann man sagen, ohne Hormone geht gar nichts.
Ohne Hormone läuft nichts im Körper, gar nichts.
Und was ich aber nochmal ganz spannend finde, ist ja, dass die Sexualhormone vom Cholesterin stammen. Das war für mich damals totaler Aha-Effekt, als ich das erste Mal mich ja aus beruflichen Gründen mit dem Hormonsystem auseinandergesetzt habe. Ah, vom Cholesterin kommt das alles. Und dann ist ja eigentlich auch logisch, dass bei Stress das Cholesterin höher ist, weil wir mehr Baustoff für die Hormone brauchen.
Ja.
Und eine ganz andere Sichtweise, wieder das Cholesterin auch zu senken, dass man einfach immer wieder auf die Stressachse mitgeht. So wie ich das ja vorhin schon gesagt habe, Hormone und die Stressachse sind einfach eng miteinander verbunden, das Nervensystem sozusagen.
Ja, absolut. Und das Cortisol, also unser Stresshormon aus der Nebennierenrinde, ist das Stresshormon schlechthin, was uns den Stress auch handelbar, erträglich und machbar macht sozusagen, weil es einfach unsere Aktivität erhöht, den Stoffwechsel erhöht. Dann können wir auf stressige Situationen besser Einfluss nehmen, besser agieren, besser reagieren. Und dieses Cortisol, das wird bei Stress tatsächlich in recht hohen Mengen produziert, relativ hohen Mengen. Und weil das Cortisol, der Ausgangsstoff für unseren Körper, so extrem wichtig ist, verlässt er sich da auch gar nicht auf die Zufuhr von außen, sondern wir produzieren unser Cholesterin, das wir brauchen und verbrauchen, komplett selber. Das, was über die Nahrung hinzugefügt wird, kann ein kleiner Teil sein, Aber so viel, wie wir selbst produzieren, können wir niemals essen, weil das unser Darm gar nicht aufnehmen kann.
Ja, und wie gesagt, das ist echt spannend mit dem Cholesterin, ne? Also das denke ich, ist jetzt für viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch ganz spannend, weil, wie gesagt, ich fand so einen echten Aha-Effekt damals. Ja.
Alle denken immer, Cholesterin böse. Nein, das ist gar nicht. Cholesterin ist lebenswichtig, ist der wichtigste Baustein, es ist der wichtigste Weichmacher für unsere Zellen und, und. Aber es muss fließen. Cholesterin ist wie Geld. Wenn es ins Stocken kommt, dann wird es faulig.
Ja, gibt im Blut auch das Geldrollenphänomen.
Genau, das ist ganz am Rande. Ja. Kann man gut vergleichen.
Ja, und jetzt komme ich zur nächsten Frage. Wie wirken eigentlich Hormone? Und bevor ich mich selber mit dem Körper beschäftigt habe, aufgrund meiner Heilpraktiker-Ausbildung, war mir gar nicht klar und bewusst, was für ein Wunderwerk unser Körper ist, wie hier alles zusammenspielt auf sehr komplexe und sehr geniale Art und Weise. Und vieles im Körper geht über Regelkreise und bei den Hormonen geht es aber um das Schlüssel- und Schlossprinzip. Also zu wissen, was sind eigentlich Rezeptoren und wie und wann wirkt eigentlich ein Hormon erst? Ist ja auch eine ganz spannende Frage.
Ja, absolut. Die Frage ist uns eigentlich damals erst so richtig bewusst geworden, als wir dann mehr mit den Laboren zusammengearbeitet haben, als es dann viel um Hormonwerte ging. Und dann haben uns dann Therapeutinnen und Therapeuten gefragt, oh, die hat jetzt so einen niedrigen Wert, wie behandle ich den denn? Und irgendwann kam man dann zu der Einsicht, man kann ja keine Werte behandeln, man muss ja den Menschen behandeln. Man muss erst mal fragen, was fehlt der denn überhaupt? Also einfach nur ein niedriger Spiegel heißt jetzt noch gar nichts. Und andersrum, ein hoher Spiegel kann trotzdem auch verknüpft sein mit Symptomen, mit Beschwerden, weil eben das Hormon selbst jetzt erstmal noch gar keine Wirkung hat. Das muss an einen Rezeptor andocken, wie ein Schlüssel ins Schloss. Und dieser Rezeptor muss funktionieren wie ein richtiges Schloss. Das darf nicht klemmen, das darf nicht verbogen sein. Das muss eben auch schließen, wenn wir bei dem Begriff bleiben, bei diesem Bild bleiben. Und dann passiert tatsächlich erst was. Dann, um bei dem Bild zu bleiben, dann geht die Tür auf.
Genau. Und dann kann es erst wirken, das Hormon.
Genau, genau.
Und es interessiert den Rezeptor oder gar nicht, wenn wir einfach einen hohen Spiegel jetzt im Blut haben oder auch im Speichel. Genau. Man macht ja auch Speicheldiagnostik. Das interessiert gar nicht, wenn wir können uns trotzdem schlecht fühlen, auch wenn die Werte jetzt okay wären oder sogar zu hoch, weil einfach der Rezeptor nicht frei ist. Woran liegt es, dass Rezeptoren zu sein können?
Ja, das liegt tatsächlich sehr viel an Umweltgiften. Gerade die ganzen Weichmacher sind im Moment, was heißt im Moment, sind eigentlich schon seit 20 Jahren ganz heiß in der Diskussion. Eigentlich, ach, das ging schon in den 70er Jahren los. In den letzten 20 Jahren ist es ganz hochgekocht mit dem Bisphenol A. Und da hat man wirklich festgestellt, es ist jetzt wirklich 5 vor 12. Wir haben so viele östrogenartige Weichmacher in unserer Umgebung, die nicht mehr weggehen, die einfach durch nichts mehr abbaubar sind. Und das ist ein Riesenproblem. Und jetzt weiß man eben auch, warum das ein Problem ist, weil diese Stoffe mit unseren körpereigenen Hormonen konkurrieren und den Rezeptor blockieren. Das ist wie ein falscher Schlüssel, der im Schloss steckt, dann vielleicht noch abbricht und das Schloss ist unbrauchbar. Unser Körper baut sich dann schon wieder neue Schlösser, aber diese Weichmacher, diese Belastungen, das kommt ja jeden Tag wieder aufs Neue.
Dann kann man so sagen, es ist eigentlich wie so eine Kopie von dem Schlüssel, der aber wirklich nicht gut für uns ist. Und weil das ein spannendes Thema ist, gehen wir da wirklich im vierten Teil intensiver drauf ein. Aber es passt jetzt schon mal, um zu erklären, warum wir da eigentlich so ein Problem haben. Und dann geht's, das werden wir im vierten Teil mehr besprechen, eigentlich um Weglassen einiger Dinge.
Ja, genau.
Was ist denn jetzt eigentlich eine normale Dosierung im Hormonbereich?
Und das ist eben extrem unterschiedlich. Es gibt Hormone, die brauchen wirklich relativ viel Stoff, vielleicht auch, weil sie richtig große Moleküle sind, wie zum Beispiel das Insulin, da braucht man eben relativ viel davon. Und dann gibt es eben Hormone, da braucht man winzigste Mengen, die ganzen Neurotransmitter, um mal zu erwähnen, das Adrenalin, Noradrenalin, aber auch natürlich die Geschlechtshormone. Da ist es zum Beispiel sehr unterschiedlich. Eine Schwangere produziert in der Schwangerschaft Unmengen an Progesteron und das Östrogen im Verhältnis, das ist immer sehr, sehr wenig. Man hat da in den Testergebnissen dann so Werteangaben wie Mikrogramm, Nanogramm, im Speicheltest lässt man dann Pikogramm und da steigt unser Hirn dann aus. Das sind so Mengenangaben wie ein Lichtjahr oder so eine kosmische Einheit von 150 Millionen Kilometer. Also mein Hirn ist für sowas nicht gemacht. Ich kann das einfach, ich habe zwar schon Naturwissenschaften studiert, aber mein Hirn setzt es nicht um. Das sind große, viele Zahlen, aber viel zu viele Nuller. Und insofern braucht man da ein Bild dafür. Bei den Pikogrammen ist das so ein Ding, man kann dafür mal zum Beispiel einen Millimeter nehmen. Das ist so das kleinste Stricherl auf dem Meterstab. Das kann sich jeder vorstellen, Millimeter. Sagen wir mal, ein Pikogramm, das wäre unser Millimeter. Und wie dann oft dosiert wird in diesen Milligramm, das ist, um das ins Verhältnis zu setzen, das Pikogramm zum Milligramm, das ist wie dieses kleine Stricherl auf dem Meterstab, dieser Millimeter, zu 1000 Kilometer. Und das ist mal, das ist Deutschland der Länge nach durch. Mhm. Und insofern kann man sich da schon vorstellen, wie kleine Mengen eigentlich unser Körper braucht an freiem Hormon, was jetzt zum Beispiel an der Zelle eben zur Wirkung kommt und was aber hier für welche Mengen dann therapeutisch verwendet werden, um den Körper, ja, man muss fast sagen, zu überfluten damit. Das braucht es tatsächlich in den seltensten Fällen. Insofern sind für uns physiologisch sinnvolle Dosierungen, sanfte Regulation sehr, sehr wichtig.
So eigentlich das, wie es im Körper vorkommt, was ja eigentlich auch logisch ist. Und das, was ja oft vergessen wird, es geht wirklich eher um die Regulation. Da gehen wir ja noch drauf ein, wie wir die wieder gut hinbekommen. Mhm. Aber zu diesem Teil passt es, es ist wirklich die Stressbalance. Also die Stressachse ist so wichtig fürs Hormonsystem, immer wieder da wirklich in eine gute Balance zu kommen. Und da habe ich ja zum Thema Polyvagaltheorie auch noch eine Viererreihe. Also ganz spannend, was es da für einfache Techniken auch gibt, um wieder wirklich den Körper in freien Fluss zu bringen. Genau, und der Körper ist ja auch hochkomplex, also das Hormonsystem ist ja eingebettet, es ist jetzt nicht nur mit dem Nervensystem eng verbunden, sondern auch die Leber ist ganz wichtig, weil ja hier die ganzen Hormone abgebaut werden. Die Leber ist eine Drüse, die keine Schmerzrezeptoren hat, zum Glück oder vielleicht auch zum Pech, sonst würden wir uns vielleicht auch besser verhalten, weil ich glaube, wir hätten alle mehr oder weniger chronische Schmerzen, weil wir doch alle sehr gestresst sind, wie gesagt, doch mehr Umweltgifte haben, als wir das vielleicht vor 20, 30 oder vor allem 50 Jahren hatten. Und das muss alles die Leber abarbeiten. Und sie mag auch keinen Stress. Und Leber- und Darmgesundheit hängen auch zusammen. Wir haben ganz viele mit Nahrungsmittelallergien und Intoleranzen. Und die und das muss auch wieder die Leber mit abarbeiten.
Das ist das ganz zentrale Stoffwechsel- und Entgiftungsorgan und eben auch beim Hormonstoffwechsel. Da werden alle Hormone ineinander umgebaut, weiter verstoffwechselt, in Metaboliten umgebaut, die dann, also in Stoffwechselprodukte umgebaut, die dann ausgeschieden werden können, entweder wieder eben über die Leber in den Darm und dann ausgeschieden werden, oder die dann eben auch wasserlöslich gemacht werden und dann über den Urin ausgeschieden werden. Aber diese ganze Stoffwechselleistung, das muss die Leber ertragen. Und das wird schon auch deutlich, wenn dann hier mit hohen Stoffmengen therapiert wird, dann steigen auch oft die Leberwerte an. Also die Leber ist hier wirklich am Kämpfen und am Arbeiten. Und der Schmerz wäre nicht schlecht als Warnsignal, unser wichtigstes Warnsignal im Körper, das uns sagt, stopp, bis hierher und nicht weiter. Da würde so mancher nach dem Grillabend dann abends sich die Seite halten, weil die Leber so viel von dem ganzen Eiweißstoffwechsel, das ganze Ammoniak und so weiter dann entgiften muss. Da hat sie richtig zu kämpfen damit.
Ja, ich habe immer gelernt, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit, was ja auch so ist, wenn man sehr müde ist oder nachts knallwach zwischen 1 und 3, das ist dann auch häufig ein Thema. Mhm.
oder schlechte Laune und so das Thema Schwarz-Weiß-Denken, alles ist irgendwie anstrengend, man schleppt sich so durchs Leben. Ja, und Fettleber ist auch ein großes Thema geworden.
Ich glaube, das ist nur ein Drittel.
Vor kurzem habe ich eine Dokumentation gesehen, das ist ein unglaublich hoher Anteil, auch durch die ganzen, oder was heißt auch, in erster Linie durch die ganzen verarbeiteten Lebensmittel, wo ganz viele Stoffe zugesetzt werden, die eben auch die Leber belasten. Ganz viel Zucker wird durch Fructose ersetzt, da Fructose aber nicht so süß ist, muss ganz viel ersetzt werden, das muss aber von der Leber verarbeitet werden. Die Leber verfettet dabei. Also das ist tatsächlich ein Riesenproblem, was die Leber das sehr belastet. Ja.
Und das ist nicht der Alkohol, es ist tatsächlich eher der Zucker, die Fructose, wie du gesagt hast. Das ist ein Thema. Das Schöne ist aber, dass die Leber sich super wieder regenerieren kann, wenn wir ihr wirklich die Möglichkeit geben. Und es geht wirklich recht gut, weil ich möchte ja auch gerne lösungsorientiert was mitgeben. Also wenn man, weil wir kommen ja schon langsam zum Abschluss. Ja. Wenn man wirklich der Leber was Gutes tun will, kann man das wirklich über eine leberfreundliche Ernährung machen, Bewegung und wirklich wieder gucken, was tut mir gut. Ne? Also wirklich über Entspannung, aber über Ernährung geht es recht schnell, dass die Leber sich wieder erholt. Ja.
Ja, auch mal Dinner Canceling. Das fällt mir Johannes Heesters immer ein, wer den noch kennt, der 102 oder was geworden ist und mit 100 noch auf der Bühne stand. Den hat man gefragt, warum er so alt geworden ist. Er hat gesagt, mindestens zweimal die Woche Dinner Canceling. Einfach abends mal nichts essen. Das ist auch eine unglaubliche Entlastung für die Leber, die sich da mal regenerieren kann.
Genau, was er wusste, ist ja jetzt durch Studien bestätigt, ist ja das Intervallfasten. Das ist spannend, ne? Also vieles, was man lange schon weiß, auch aus der Erfahrungsheilkunde, wird hier durch neue Studien quasi bestätigt.
Das gefällt mir immer am besten, wenn eine Studie bestätigt, was ich schon immer wusste, nämlich, dass dunkle Schokolade gut ist für die Leber, weil sie gut ist für den Darm. Und da habe ich sogar eine Studie gefunden, das verlinkt man dann auch im Anhang, was wirklich eine großartige Erkenntnis ist, dass dunkle Schokolade mit einem entsprechend hohen Kakaoanteil als Probiotikum für unseren Darm wirkt oder als Präbiotikum, muss man sagen, was dann unsere Mikrobiota positiv beeinflusst und damit natürlich den ganzen Stoffwechsel und die Leber.
Genau, es hat ja auch die Kakaobohne an sich hat ja ganz viel Antioxidantien dazu noch.
Genau. Gut fürs Herz.
Ja. Und ich liebe ja die 100%ige, aber wirklich im Bio, weil sonst ist sie leider wieder schwer metallbelastet. Das ist leider so. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich habe vorhin auch schon als Nachtisch ein Stückchen 100%ige genossen, aber ich bin durch das Maß der Dinge. Die Studie war, glaube ich, ab 70% Kakao.
Ja, über 80, glaube ich.
Über 80, oder 80, ne? Oder 85, ne? 85%. Ja. Das passt auch zum Glykoplan und dazu gibt es auch noch eine extra Podcast-Folge hierzu. Also hier greift auch alles ineinander.
Sehr natürlich. Ja, sehr gut.
Und in den Shownotes, wie gesagt, werden wir euch alle interessanten Sachen jetzt verlinken. Und dann sind wir mit dem ersten Teil, den ersten Einblick ins Hormonsystem zu geben, für heute fertig. Und ich fand es ein sehr spannendes, kurzweiliges Gespräch.
Ja, vielen Dank. Es sind auch in den Shownotes, glaube ich, dann verlinkst du Literatur, was so ein, zwei Vorschläge, weil da werden wir auch immer wieder mal gefragt, wo finde ich denn ein gutes Buch? Und da nur ganz kurz zum Abschluss jetzt noch, es ist gut, wenn der Autor noch lebt. Also da gibt es uralte Hormonliteratur. Ja, Dr. John Lee hat vor 40 Jahren wirklich viel gute Arbeit geleistet, aber ist halt schon 40 Jahre her und da hat sich wahnsinnig viel getan. Und insofern, also der Autor sollte noch leben und ein, zwei gut lesbare Bücher stellen wir dann noch.
Verlinken wir auch und Studien, die uns jetzt auch noch einfallen, die passen.
Genau.
Und ich werde auch noch ein Zitat euch unten in die Shownotes schreiben, wo es wirklich darum geht, das passt gerade so schön, dass Wissenschaft sich ständig verändert, weil wir ständig neue Messmethoden haben. Und das, was wir vielleicht jetzt als aktuell gültig sehen, kann in 10 Jahren schon wieder überholt sein.
Ja.
Und dann geht es bei der nächsten Folge weiter mit dem Thema bioidentische Hormone. Was ist das eigentlich überhaupt? Und Phytohormone, weil wir ja hier auch Lösungen geben wollen und Einblicke. Was gibt es eigentlich, um wieder in die Balance zu kommen?
Sehr heißes Thema.
Gut. Okay, dann vielen Dank und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Freue mich auch schon sehr. Vielen Dank. Ja.